Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, pünktlich um 16 Uhr ist hier wieder die Plattform auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost. Thema heute in der Plattform ist ja ein soziales Thema. Wir sprechen über ein Problem, das zunehmend um sich greift. Wir sprechen über Altersarmut. Und jemand, der sich mit der Thematik auch mal sehr intensiv befasst hat und auch politisch aktive, sage ich mal, ist der Ulmer Stadtrat, der Dr. Hans-Walter Roth. Herr Dr. Roth, ganz herzlich willkommen hier wieder mal bei uns in der Plattform. Wir haben ja schon einige Sendungen hier auch zusammen gemacht. Heute haben Sie ein spannendes Thema mitgebracht. Und das ist genau dieses Thema, was uns irgendwo alle angeht, denn alt werden wir irgendwo alle. Und ich würde sagen, wir machen, auch wenn Sie schon ein paar Mal da waren, anfänglich wieder eine ganz kurze Vorstellrunde. Vielleicht der ein oder andere kennt Sie noch nicht, hat das erste Mal die Plattform eingeschaltet, kennen Herrn Dr. Roth vielleicht noch nicht. Insofern würde ich sagen, machen wir einfach kurze Vorstellrunde wie gehabt.
Ja, gerne. Erstens sage ich auch mal willkommen und dann, ich bin der Stadtrat Dr. Roth, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, und mein Spezialgebiet im Stadtrat seit 3 Jahrzehnten ist Bildung und vor allem Soziales. Und sozial ist ja jetzt gerade ein Thema mit laufend steigenden Krankenhäuserbeiträgen, mit laufend steigenden Unkosten im Gesundheitswesen. Es explodiert und ist durchaus wert, dieses Thema einmal hier öffentlich zu diskutieren und vor allem nach Maßnahmen zu suchen, dieses Kostendämpfungsgesetz, was wir hier haben, auch endlich mal zur Wirkung zu bringen.
Wenn man das Problem mal so ein bisschen einkreist, Altersarmut, das greift ja alles so ein bisschen in verschiedene Bereiche hinein. Da haben wir auf der einen Seite die Misere mit steigenden Kosten bei Krankenkassen, mit Arztkosten. Wir haben vielleicht sogar auch die Thematik, dass es nicht genügend Ärzte gibt. Wir haben das Problem mit Alter, mit Pflege, wo zum einen zu wenig Pfleger da sind. Das heißt, wenn man so mal hinguckt, hat man das Gefühl, in dem Sozialwesen, im Sozialbereich klemmt es an allen Ecken und Enden. Irgendwo, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören soll. Was ist der Ursache des einen, das andere? Wie beeinflusst die Dinge? Also auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Themengebiet. Und Sie haben gesagt, heute mal Schwerpunkt auf dem Thema Altersarmut. Und ist natürlich so für mich die Definitionsfrage. Der Begriff Altersarmut, man hört es auch bei Kinderarmut momentan sehr viel und man liest, Altersarmut steigt. Für mich so ein bisschen zunächst einmal die Frage, was definiert in einem an sich ja reichen Land wie Deutschland der Begriff Altersarmut? Was meint man damit? Ich meine, wenn man jetzt mal so ganz, sag mal, von außen betrachtet, sagt, naja, bei uns geht es ja immer den Leuten noch so gut, bei uns verhungert keiner. Andererseits natürlich ist die Frage, die Frage ist schlicht und einfach, wie definiert man in Deutschland eigentlich Altersarmut? Gibt es da irgendwie eine feststehende Definition, die sich in, was weiß ich, Prozent am Einkommen, an der Rente oder am schlichten Überlebt noch gerade so orientiert, oder was steckt da dahinter?
Es steckt dahinter, dass das Geld, was ein Rentner, ein Pensionär, nicht mehr zur Verfügung hat, aber auch für die Erziehung der Kinder nicht mehr zur Verfügung steht, um Wohnung zu bezahlen, mit einem Mindestbeitrag, um die Umwelt die Ernährung zu bezahlen, um das tägliche Leben noch bezahlen zu können, gibt man bestimmte Beträge. Das sind so im Moment 700, 800 Euro, je nachdem, wie sie es definieren, was sie abziehen. Wenn Sie bedenken, dass ein Durchschnittsrentner zurzeit rund 1.400 Euro hat im Monat, je nachdem, wie lange er gearbeitet hat, Alleinerziehende natürlich sehr viel weniger. Davon sollen Sie jetzt abziehen 500 maximal für die Krankenkasse, denn das ist ja auch noch Pflicht. Davon sollen Sie abziehen Fernsehgebühren zum Beispiel. Auch das ist Pflicht, ob Sie schauen oder nicht. Eigentlich auch nicht gerecht. Davon sollen Sie alle Unkosten für Haus und Hof und vor allem auch die Mietkosten abbrechen. Das reicht den Leuten nicht. Ja. Ich würde den Begriff Altersarmut jetzt aber nicht auf den Euro festlegen, genauso wie ich nicht die Kinderarmut per Euro definiere, sondern eben das, die Teilnahme an der Gesellschaft nicht mehr möglich ist, an irgendeiner Stelle.
Das heißt, das Leben ist dahingehend so eingeschränkt, dass man zumindest Grundbedürfnisse, die eben auch sein können, gesellschaftliche Teilnahme an mal einer kulturellen Veranstaltung, dass die nicht mehr erfüllbar sind, dass die Leute im Prinzip zu Hause sitzen müssen und sagen, ich kann mir Theater oder weiß der Kuckuck irgendwo ein Konzert nicht mehr leisten, weil ich sonst morgen wieder das Brot auf die Butter nicht mehr leisten kann. Umgekehrt, Wut aufs Brot.
Ja, genau das sollte eigentlich die richtige, die echte Antwort zu dem Begriff Altersarmut sein. Armut auch im Sinne der Kultur, das haben Sie völlig richtig gesagt. Wir hatten ja hier schon mal an dieser Stelle auch diskutiert über die Frage, ob man diesen Männchen nicht das Theater kostenlos ermöglicht, Konzerte sponsert und so weiter. Das tun wir hier von der Stadt in großem Maße zurzeit. Aber ist doch schlimm, wenn man denkt, Menschen haben 40, 50 Jahre gearbeitet, gut gearbeitet, eine Mutter hat ihre drei Kinder großgezogen als Alleinerzieherin und steht jetzt mit 1400 Euro da, zahlt eben die Kassengebühren, die Sozialanteile, zahlt ihre Wohnung, denn sie konnte mit dem Geld ja sich kein Haus bauen, keine Eigentumswohnung anschaffen. Also wir laufen in ein Problem. Und wenn wir so die letzten Hochrechnungen uns anschauen aus Berlin, dann müssen wir damit rechnen, dass etwa ein Fünftel aller Deutschen über kurz oder lang in eine Armut rutschen.
Ein Fünftel.
Ein Fünftel ist die offizielle Zahl aus der Politik.
Jetzt habe ich da nochmal so eine Frage, weil Sie gesagt haben, das kann man nicht am Euro festmachen. Ich würde so, wenn ich Sie richtig verstanden habe und das auch selber interpretieren würde, sagen, dann hat Altersarmut auch mit dem Begriff Isolation und Abgeschiedenheit wahrscheinlich was zu tun. Soziale Verarmung im Sinne von, wie wir es vorhin gerade gesagt haben, keine Konzerte, keine Kontakte. Das heißt, derjenige verarmt auch vielleicht in einer gewissen Weise einfach gesellschaftlich, weil er ausgeschlossen ist, weil er an nichts mehr teilnehmen kann. Also nicht nur der finanzielle Faktor, sondern eben auch der soziale Teilnahme am sozialen Leben, den wir eigentlich damit rechnen.
Ja, ich würde auch hier noch gerne ergänzen, Bildung.
Bildung, ja.
Sie haben ja gar keine Möglichkeit mehr an irgendeiner Stelle, sei es die Volkshochschule, gut, versuchen überall Angebote zu machen. Aber schon allein Bildung ist ja etwas sehr Wertvolles. Dann gehe ich mal einen Schritt zurück zur Kinderarmut, die ja eigentlich logischerweise in die Altersarmut läuft nach entsprechender Zeit. Dann ist es so, dass eben Bildung gerade für Kinder das einzige Mittel ist, ja aus der Armut herauszukommen. Das ist die einzige Chance. Und das ist letztlich für den Rentner auch in dem Moment, wo er eine gewisse Bildung sich erarbeiten kann. Noch im Alter kann er eventuell noch einen Job irgendwo kriegen, kann noch dazu verdienen. Und das ist das, worauf man scheinbar auch in unserer Regierung setzt, dass alle Rentner der Lage sind, hier oder da sich noch ein paar Euro zu verdienen und damit aus der Krise herauszukommen.
Oder auch länger arbeiten müssen, wie auch immer.
Das wird ja auch diskutiert, längere Lebensarbeitszeit.
Ich habe gerade hier so eine Zahl, die jetzt, weil Sie gesagt haben, Sie machen es nicht am Euro fest, aber ich habe zumindest hier mal auch in der Vorbereitung so eine Zahl gefunden, die man wahrscheinlich interpretieren muss. Sie nannten so als ungefähr Betrag 700-800 Euro, ohne dass wir, wie gesagt, uns am Euro jetzt festmachen. Da war hier eine Definition, ich weiß nicht, wo der herstammt. Da hat einer geschrieben, also hier eine Quelle im Internet, 917 Euro sei das Maß der Dinge für darunterliegendes, also Armut. Wie rechnet man dann überhaupt sowas? Also wie auch gesagt, wir machen es jetzt mal nicht fest am Euro, aber diejenigen, die das vielleicht da jetzt ausgerechnet haben, ich meine, das kam auf 917 Euro, wie rechnet man denn sowas? Das kommt mir sehr, sehr fraglich vor oder sehr problematisch.
Das kann man sagen, das rechnet sich genauso, wie wir vorgerechnet bekommen, was eine Inflationsrate denn sei. Wenn ich höre, die Inflationsrate sei 1,4% im Januar gewesen, jetzt 1,6% im Februar, dann frage ich mich auch, wie rechne ich das? Mein Kaffee ist fast doppelt so teuer wie im Vorjahr.
Da gibt es einen Warenkorb, da gibt es so einen statistischen Warenkorb.
Da ist der Kaffee nicht drin.
Ah, ja, ja.
Da ist auch das Benzin nicht drin. Da sind all die Dinge, die auch Strom zum Beispiel, diese Sachen werden ganz geschickt herausgehalten. Wir wissen also, dass in diesem Warenkorb, den Sie erwähnen, zum Beispiel die Kiwis drin sind. Aber für mich ist die Kiwi keine Zahl, die meine Inflationsrate erkennt. Ich kann nur sagen, meine eigene Krankenkasse hat im Moment eine Erhöhung aus verschiedenen Gründen vor und wird die auch durchkriegen. Ich soll im Monat 60 Euro dieses Jahr mehr zahlen. Pro
60
Monat.
60 mehr.
60 Euro. Ich hab's da auf dem Tisch.
Ja, das ist schon ganz schön happig.
Und das sind Summen, wenn ich noch denke, letztes Jahr waren es 50 Euro mehr, macht also im Jahr 110 Euro, in zwei Jahren jetzt 110 Euro mehr im Monat. Meine Rente stieg genau um 7 Euro dieses Jahr. Also an irgendeiner Stelle stimmt etwas nicht.
Das heißt, dieser Dieser Faktor ist jetzt bei den Berechnungen steigende Lebenshaltungskosten, Inflation, aber nicht drin, oder? Ich glaube, diese Inflation, die Thematik wird ja nur in Bezug auf Konsumgüter geregelt.
Genau, da steht.
Aber die Güter, was Kaufkraft angeht, die resultierend nach Abzug von sozialer Versicherung und allem oder Miete.
Gerade die Miete ist ja einer der großen Faktoren, die die Altersarmut ja beeinflusst. Mhm. Dadurch, dass wir Mietsteigerungen von bis 50% in den letzten 3 Jahren auch hier in Ulm hatten und Wohnraum fast nicht mehr finanzierbar wird, die Zahl der Obdachlosen steigt. Das ist für mich politisch eigentlich viel explosiver, viel interessanter, viel wichtiger hier einzugreifen. Mhm. Aber es passiert ja eigentlich nichts.
Ja, das heißt auf jeden Fall, wir haben auf der einen Seite Faktor, sagen, es ist was Lebenshaltungskosten, die jetzt aus einem Warenkorb berechnet werden, eher Entwicklung, die man sagen könnte, die sieht vielleicht gar nicht so problematisch aus. Lebenshaltungskosten sind nur um 1,5 oder wie viel Prozent gestiegen. Auf der anderen Seite die Faktoren oder der Input, der reinging, ist fraglich. Das heißt, man kann natürlich was reinlegen, was immer gleich kostet, was sich nicht verändert hat und gibt ein Ergebnis, das eigentlich vielleicht nicht der Realität entspricht. Und bei dem, was wir gerade betrachten in Bezug auf Altersarmut, das sind eben Faktoren, die wir gerade gesagt haben, wie Versicherung, wie Miete, die eben, oder Heizungskosten oder glaube ich auch
Kosten. Die Nebenkosten bei der Miete ist ja gewaltig bis 30%
genau, hier. Die werden in solchen Statistiken dann gar nicht ausgewiesen. Es sei denn, man guckt irgendeine spezielle Altersarmutsumstatistik an, die dann vielleicht eine Auskunft gibt. Das heißt, man muss eigentlich sehr genau hinterfragen, welche Zahlen werden wie dargestellt und wo, von wem, vielleicht auch von welchem Interessen, welche Interessensgruppe kommuniziert, mit welchem Ziel. Also man kann alles, gut deutsch gesagt, schönreden oder man kann immer die Sache in der Realität, im Detail und dann vielleicht tatsächlich in der an den Stellen, wo es beißt, wie Miete oder Versicherung oder Krankenkasse, sieht es anders aus, wenn man die zur Rate zieht, wenn man das mit
einkalkuliert. Da wird in der Tat im Moment sehr schön geredet.
Mhm. Ja, andere Faktoren sind natürlich, glaube ich, auch Energiekosten, nicht nur Energie, Heizung natürlich, ja, Miete ist natürlich zum Teil auch
warm, und
Heizung. Und
Benzin war eine Zeit lang nivelliert, jetzt ist es wieder, sind die Benzinpreise, Heizölpreise gewaltig angestiegen, das schwankt natürlich sehr stark. Auch denken Sie nur mal an den Strom, der Strom ist teurer geworden, ohne dass wir mehr Qualität hätten. Ich habe für den Mehrpreis des Stroms ja nicht mehr bekommen, sondern irgendwelche Institutionen, irgendwelche Firmen, irgendwelche Träger, die wir nicht kennen, kassieren den Kohlepfennig, auch wenn es gar keine Kohle hat in der Stromversorgung oder bald keine mehr hat. Mhm. Es wird die Mehrwertsteuer kassiert. Auch das ist ein Problem, wo wir nachher noch drauf kommen, die Mehrwertsteuer auf Medikamente, volle Mehrwertsteuer. Mhm. Und das sind Dinge, wo an irgendeiner Stelle man sparen könnte, auch von Staatsseite sagen könnte, hier, wir könnten uns viele Zuschüsse für Altersarme sparen, wenn man von vornherein vielleicht das System ändern würde.
Mhm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein größeres Problem. Und aber irgendwo, also man sagt und man weiß, der Trend ist zum Schlechteren. Aber es wird irgendwo, wenn ich Sie richtig verstehe, im Augenblick noch nicht so richtig wahrgenommen oder auch von der Politik verdrängt oder irgendwie in einer Weise.
Das Wort verdrängt, das Wort verdrängt ist das richtige Wort.
Ja.
Es ist für einen Politiker immer schlecht, wenn er von Fehlern oder von Schwachpunkten in seiner Politik spricht.
Er spricht lieber von Weiterentwicklung, glaube ich. Gell?
Nehmen Sie nur allein den Dieselskandal.
Ja.
Nehmen Sie die Abgasaffäre. All das sind Dinge, wo die Politik, ja, darf ich mal hier sagen, das sage ich auch als Politiker, total versagt. Mhm. Wo man einfach mal jetzt mit auf den Tisch schlagen könnte, sage Schluss mit Hin- und Hergerede. Jetzt wird einfach mal geklärt, es wird mal gesetzlich versucht, die Schwachpunkte auszuschalten. Das könnte man ja. Aber das haben sie weder hier im Verkehr, noch haben sie das in der Preisgestaltung, noch haben sie das im öffentlichen Dienst. Jetzt sind schon wieder Streiks für mehr Geld einerseits, andererseits der Rentner kriegt das ja gar nicht. Mhm. Der hat gar nichts davon.
Ja, der Alte. Ich höre auch und erinnere mich auch aus der unmittelbaren Verwandtschaft, Bekanntschaft, dass mal jemand gesagt hat, ja, ich habe ein Schreiben gekriegt, ich krieg's 5 Cent mehr Rente in dem Jahr oder irgendwas.
Ja, das
da ist die Briefmarke mehr teuer. Wert als die Bescheinigung. Das heißt, man hat das Geld im Prinzip, das kann man vergessen. Ja,
also können Sie vergessen, aber dann gucken Sie mal Ihre Stromrechnung an.
Mhm.
ohne dass ich jetzt, wie gesagt, mehr Leistung bekomme. Ich habe ja kein Problem, mehr zu zahlen, wenn ich für irgendetwas mehr Leistung bekomme. Zum Beispiel beim Wohnen oder so. Aber das kriege ich ja nicht. Sondern die Preise explodieren. Jeder versucht, sich selber noch seine Taschen voll zu stopfen. Ich sage es jetzt mal unpolitisch und vielleicht etwas emotional. Aber es kann nicht gehen, dass wir die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre im sozialen Bereich abstürzen. Denn irgendwann wird der Rentner nicht mehr den Mund halten. Irgendwann wird er die gelbe Weste anziehen. Irgendwann geht er auf die Straße. Als letztes, was er dann noch kann. Und davor habe ich Sorge.
Ja, schwierige Sache. Ein Punkt, ich habe hier gerade mal so eine Statistik noch gefunden, Herr Dr. Roth, um vielleicht das auch noch zu unterlegen. Also laut Statistischem Bundesamt, ich habe es gerade vor mir, sind im vergangenen Jahr, ich glaube das Blatt hier ist von 2018, also 2017 zu 2018, der Prozentsatz der 65-Jährigen, die also nach dieser vorher definierten Klasse alt, also hier war definiert Altersarmut unter 79 Euro im Monat zur Verfügung, war definiert, dass also von 14,4 auf 15,6% der Anteil der über 65-Jährigen angestiegen wäre. Also eine Zunahme von ja gut 1% innerhalb von einem Jahr. Und eine weitere Statistik, die ich hier habe, da steht drin, zwischen 2006 und 2018 hätten also werden jetzt von 10,3% der Rentner, die von Armut betroffen sind, der Wert auf 15,6 angestiegen.
Ja, und man rechnet Jahresende mit etwa einem Fünftel. Die Zahl, die ich genau,
das ist genau Zahl, der Wert, den Sie auch
genau die Zahl, die ich zitiert habe.
Also auf jeden Fall, hier steht, es betrifft vor allem dann ja Rentner, also natürlich Altersarmut, das sind überwiegend Rentner. Die Gruppe, weil sie eben nicht mehr im Erwerbsleben ist, das heißt keine Gehaltserhöhung bekommt, eigentlich ja nur von der Rente lebt, die Rente nicht steigt oder minimal steigt, umgekehrt Lebenshaltungskosten steigt, das heißt das eine, was sie haben und das, was auf der anderen Seite Kosten entsteht, die Lücke geht immer mehr auseinander, das heißt die Differenz immer größer, ist also sind die, die kein ständig irgendwo wachsendes Einkommen erzielen, wird immer größer. Ja, also die Berufstätigen klassischerweise kriegen irgendwo Gehaltsaufbesserung, kriegen über Tarifvertrag 2-3% mehr oder in irgendeiner Form einen Zuschlag.
Und bei den Steuern. Bei den anderen. Dann kommt die Steuern, zieht in die Erhöhung ganz geschickt wieder ab. Also egal wie, es wird hier uns viel erzählt, möchte ich sagen, zur Zeit. Trotz allem will ich auch den Wohlstand, den wir noch im Querschnitt haben, im Durchschnitt hier haben, nicht in Frage stellen. Aber es wird immer mehr Menschen geben, die eben aus diesem sozialen Netz auch hinausfallen. Immer mehr Obdachlose, Wohnungsnot, nur ein Wort zu nennen, was uns ja auch hier in Ulm sehr stark betrifft. Und ich denke, da wäre es nötig, dass unsere Politiker nicht wie im Moment um Koalitionsfragen streiten, sondern wirklich mal aufstehen und ihre Hausaufgaben machen. Und das ist halt das, was ich kritisiere, das ist halt nicht der Fall.
Da kommen wir vielleicht noch drauf. Die Frage ist natürlich auch, kann die Politik das überhaupt? Es gibt so viele Verbände, so viele unterschiedliche Größen, die da hineinspielen oder hineinwirken, die an der Stelle auch eine gewisse Macht und eine gewisse Befähigung haben, irgendwie die Dinge zu lenken, zu gestalten, wo die Politik vielleicht gar nicht rankommt. Sprechen wir sicher gleich aber auch noch drüber. Ein anderer Punkt, der natürlich auch vielleicht nicht ganz unter den Tisch fallen sollte. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, aber auch weniger, wahrscheinlich zunehmend weniger Leute, die aber auch im Alter sehr, sehr viel Geld haben, sehr, sehr viel, zum Beispiel reisen. Anscheinend ist ja wohl eine Statistik so, dass die Deutschen immer mehr reisen. Und eine Statistik zum Beispiel habe ich irgendwie mitgekriegt, was zum Beispiel allein Kreuzfahrten angeht. Die Deutschen gehen immer mehr auf Kreuzfahrten, also auch Rentner, die dann zum Teil Monate mit auf den Schiffen reisen. Also die, also wohl gibt es wenige, auch sehr wohlhabende, die mit einer hohen Abfindung oder sehr hohen Pensionsleistungen leben können und sehr, sehr gut leben, aber das sind wahrscheinlich die wenigen. Und dann gibt es eben die anderen, denen es halt wirklich schlecht geht.
Das ist richtig, es gibt viele Wohlhabende in unserem Staat, noch gibt es die und die wird es auch immer geben. Immer Menschen geben, die aus irgendwelchen Gründen mehr haben als andere. Das ist das System, das ist die Demokratie. Ob sie das jetzt immer legal bekommen haben, das Geld, oder aus welchen Quellen das stammt, das muss man sich auch manchmal fragen. Das ist für uns ja jetzt uninteressant. Aber es ist in der Tat so, dass gerade auf Kreuzfahrtschiffen sich eine gewisse Gruppe, ein gewisser Schlag von Menschen findet. Jetzt rechne ich aber kurz durch. Eine Dreizimmerwohnung in München ist teurer, als sie fahren mit einem Kreuzfahrtschiff. Das heißt, manche, so scheint es, haben gar keine festen Wohnsitze mehr, sondern haben jahrelang auf dem Schiff. Ich kenne solche Leute.
Ja.
Ich will dich auch nicht sagen, dass es empfehlenswert ist, aber manchmal sind tatsächlich Reisen, aber auch Auslandsaufenthalte, das sollten wir auch hier mal erwähnen, Aufenthalte in südlichen Ländern, in afrikanischen Ländern und so weiter, durchaus so günstig, dass Rentner Deutschland verlassen haben. Mhm. Und einfach versuchen, mit ihrem Geld in einem anderen Land, zum Beispiel Spanien, denken Sie an Mallorca, das ist etwas, dort um auszukommen, was stimmen kann, was aber nicht unbedingt immer stimmig ist.
Mhm. Ja, ich schlage vor, wir spielen mal wieder Musik. Passend zum Thema heißt der Titel Come Back. Herr Dr. Roth passt, glaube ich, sogar. Come Back, Gran, Band aus Ulm. Plattform, naja, muss auch mal eine Band aus Ulm gespielt werden. Wir hören Kran und sind in 3,5 Minuten wieder hier. Schwupp, da ist der Titel auch schon wieder vorüber. War ein kurzer Titel und die Pause war recht kurz. Ja, Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen über ein Thema, was uns alle angeht irgendwo. Wir werden ja alle älter. Wir sprechen über Soziales, wir sprechen über Altersarmut, über die Tendenz, dass leider immer mehr Menschen in Altersarmut geraten. Und mein Studiogast ist Dr. Hans-Walter Roth, Stadtrat für die CDU hier in Ulm. Und wie er auch schon vorbetont hat, auf dem Thema Sozialwesen, sozial ja sehr immer befasst und auch sehr, sehr natürlich kompetent. Herr Dr. Roth, wir haben vorher ein Thema angeführt und Sie haben selber auch aus eigener Erfahrung gerade angesprochen, das Thema von Jahr zu Jahr werden die Kosten, also die Gesundheitskosten, auch die Kosten, die wir als Patienten bezahlen müssen, immer höher, immer größer. Und natürlich ist die Frage, warum eigentlich? Werden die Leute mehr krank? Warum kriegen die Ärzte mehr vielleicht Gehalt? Oder woher kommt das überhaupt? Letztendlich, die Bevölkerung ist relativ, sagen wir mal, stabil, wächst nicht ins Unermessliche. Wir sind relativ in Deutschland gleich bei 82 Millionen Bevölkerung, Einwohnern. Die Anzahl wahrscheinlich der Krankheitsfälle wird auch wahrscheinlich immer ziemlich gleich sein. Wieso sind dann eigentlich in gesetzlicher, in privater und anderen Gesellschaften, anderen Krankenkassen die Gebühren jedes Jahr höher und höher? Wie ist da der Zusammenhang? Woher kommt es? Was spielt da mit rein? Und ist es reine Geldmacherei, sage ich mal, oder was ist Sache?
Es ist halbe. Es ist Geldmacherei und es ist auch zum Teil begründet. Wenn Sie denken, wie sich die Kassenkosten zusammensetzen, da wissen Sie, dass ein Teil die Medikamente sind. Zur Zeit ist das der höchste Anteil. Die Medikamente, die wir brauchen. Und hier habe ich die Kritik, dass zum einen 19% auf alle Medikamente an Mehrwertsteuer erhoben wird. Ein AIDS-Patient zum Beispiel kostet uns, ein an AIDS erkrankter Mensch, wir haben über 40.000 zurzeit in Deutschland, kostet im Monat 1.500 Euro. Nur Medikament. Davon gehen aber 19% des Sozialetats an den Staat. Also der Finanzminister bekommt das Geld. Mhm. Es geht nicht an die Kranken. Es geht nicht für die Aufklärung vor AIDS. Es ist schön, dass diese Menschen jetzt eine Überlebenschance haben, aber es ist nicht gut, dass man hier vom staatlicher Seite noch mitkassiert. Das kritisiere ich ja öffentlich, wo ich nur kann. Des Weiteren ist es so, dass die Medikamente im Ausland, nehmen wir Frankreich, wesentlich billiger sind als in Deutschland. Zum Teil sind sie ja auch steuerfrei in einigen Ländern. Aber es kann nicht sein, dass bei uns zum Beispiel das Jod, was ich im Altenheim für eine Oma brauche, die an einer Schilddrüsenerkrankung leidet, 60 Euro im Monat kostet, während die gleiche Menge Jod, die ich im Einkaufszentrum hole, für meinen Kanarienvogel nur 4 Euro kostet. Von dem gleichen Hersteller.
Also das gleiche Gut. Letztendlich dem Gut ist es, dem Jod ist es wurscht, ob es für den Wellensittich oder für den Mensch irgendwo ist. Ja, das ist gleiche, die gleiche Substanz.
Ich habe vor kurzem in einer Podiumsdiskussion dem Gesundheitsminister geraten, er soll einen Erlass herausbringen, dass die Oma im Altenheim halt morgens in ihr Müsli einen gestrichenen Teelöffel vom den Jod-S11-Körnchen, wie Sie ja alle Hörer kennen, ins Müsli reingerührt kriegt. Wir sparen 60 Euro im Monat. Es kam aber nicht durch diese Sache. Aber ich wollte damit nur klar machen, mit dieser doch eigentlich sehr lustigen Sache, dass es nicht sein kann, dass ich Medikamente oder Arzneimittel, genau gesagt, auch im Einkaufszentrum bekommen kann, zu einem wesentlich günstigeren Preis, als wenn ich es in der Apotheke kaufe. Und wenn ich es per ärztlichem Rezept hole, als Kassenpatient, wie es so schön heißt, habe ich ja immer mehr Anteil. Ich muss immer mehr zuzahlen. Und das ist ein Problem. Wenn jetzt der Patient natürlich sagt, gut, ich gehe gar nicht zum Arzt, weil ich ja eine normale Grippetherapie gar nicht mehr bezahlt bekomme. Ich bekomme kein Aspirin mehr, ich bekomme keine Hustentropfen mehr und so weiter. Was macht er? Er holt sich das auf eigene Kosten. Das wird auch von der Kasse gewünscht, das wird gefördert. Aber wenn die Erkrankung eskaliert, also kommt zur Lungenentzündung, dann kostet das ein Vielfaches von dem, was die Kasse zu sparen glaubt. Mhm. Also die Mentalität ist hier sicherlich falsch. Und die gleiche Mentalität ist ja auch bei der Vorsorge. Und
das würde ich gerade sagen. Das heißt eigentlich, was Sie indirekt auch gerade mit dem Jod gesagt haben, müsste die Gewichtung auf Vorsorge und auf Prävention weniger also quasi im Nachgang Schaden beheben, sondern voraus durch gewisse, wie soll man sagen, dort Vorausleistungen oder Vorausaktivitäten einsparen oder eben, nein, tun, damit man nachher Ausgaben, die eben weil Schaden eingetreten ist, muss man so zum Schreiben, dann anfallen. Also lieber proaktiv handeln.
Das ist richtig, die Vorsorge. Ja. Und die Vorsorge ist im Moment ein großer Schwachpunkt bei allen Krankenkassen. Viele Vorsorgeuntersuchungen werden nicht mehr bezahlt. Prostatavorsorge dabei ist ein einziger Prostatafall, ein Fall von einem Prostatakarzinom, einem bösartigen Tumor, den ich behandeln muss, teurer, als wenn wir ganz Ulm allen Männern den kostenlosen Vorsorgetest bieten würden.
Mhm. Also das ist natürlich schon ein Verhältnis, was natürlich
krass klingt. Das sind Zahlen, die einen sehr bedenklich stimmen. Mhm. Und das wird halt politisch mitgetragen und wir können weitergehen mit Brustkrebs, wir können fast allen Krebsarten, von allen Krebsarten ausgehend, die Kassen versuchen im Vorsorgebereich möglichst wenig zu leisten. Mhm. Wer eigentlich dann der Gewinner ist, ich weiß es nicht. Eins ist klar, der Patient, der betroffene Patient ist es nicht.
Ist es vielleicht einfach, weil es nicht kalkulierbar ist? Das heißt, Prävention, das sind erstmal Ausgaben. Diese Ausgaben sind aber nicht gegenüber dann vielleicht Einsparungen und Kosten relativierbar oder sehbar, weil man nicht weiß, was man vielleicht dadurch einspart. Man kann es nicht eins zu eins rechnen. Das heißt, wenn man dieses Geld vorher ausgibt, dann sagt irgendein Betriebswirtschaftler, ja, das muss ich irgendwo rechnen. Beweise mir, dass das nachher an der Stelle vielleicht eine Einsparung erbringt. Und dann kann man das natürlich nicht, weil wenn dann die Krankheit nicht eingetreten ist, ich kann ja nicht sagen, wäre jetzt, wenn ich das nicht gegeben hätte. Also es ist schwierig zu rechnen. Wahrscheinlich ist die Beweisführung schwierig. Und dann sagt man wiederum, aufgrund dessen wird es eben nicht proaktiv eingesetzt, sondern eben dann erst im Fall des Falles, dass derjenige krank geworden ist. Wahrscheinlich ist es betriebswirtschaftlich nachweisbar,
oder? Das ist richtig. All diese Statistiken sind nicht prüfbar, weil Krankheiten sich, das betone ich auch immer wieder in meinen Vorträgen und Veröffentlichungen, Krankheiten lassen sich nicht statistisch aufarbeiten. Man sagt, so und so viele Fälle wurden geheilt, weil sie rechtzeitig behandelt wurden, dann fällt das statistisch nicht so auf, auch von der Kostenseite, wenn ein Fall wirklich bis zuletzt austherapiert wird, mit vielen Tagen noch Intensivstationen und so weiter und vielleicht Transplantation eines Organs endet. Ein eigenes Kapitel übrigens, die Organtransplantation. Und damit werden natürlich alle Budgets gesprengt.
Das heißt, um uns mal irgendwie zusammenzufassen, die Kritik eigentlich, die Sie auch formulieren, ist ja, wir haben in Bezug auf zum Beispiel die steigenden Ausgaben im Gesundheitswesen, die wiederum dann eben am Budget der Menschen, die eben dann eben in die Armheit dann mögen, Armut verdrängt oder abgedrängt werden, haben wir eben ja an der Stelle einen Faktor, wo man einfach durch unsinniges oder unüberlegtes oder wie soll man sagen, vielleicht planloses Handeln einfach Geld ausgibt oder umgekehrt dann auch wieder von den Krankenkassen, das dann eben eingefordert wird, was man an der Stelle sinnvoller alles organisieren könnte, nämlich, dass man weniger Kosten, die für etwas, was dann passiert ist, anfällt, sondern dass man proaktiv handelt, dadurch im Prinzip doch was spart, damit weniger auch irgendwo Kosten irgendwo dem Einzelnen verrechnet. Also letztendlich dadurch auch wiederum dafür sorgt, dass mehr im Budget für den einen oder anderen dann nachher bleibt und er dann halt nicht zum Beispiel arm wird. Also letztendlich bessere Gesundheitspolitik als ein Faktor, um eben Altersarmut zu vermeiden.
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist der Faktor. In meiner Erfahrung, das ist der Faktor, wo eben kassentechnisch falsch entschieden wird, falsch gehandelt wird. Oder wir können ja einen anderen Schritt machen. Wir haben einen Patienten, es ist der Verdacht auf Krebs und jetzt geht die Frage, was darf gemacht werden? Wie weit darf der Arzt jetzt mit seinem Budget auf die Suche nach einem Krebs zum Beispiel gehen? Kein Arzt will im Moment in seiner Praxis irgendeinen solchen Fall haben, der diagnostisch teuer ist. Mhm. Denn er wird ja mit herangezogen, wenn es darum geht, ein Medikamentenbudget zu überziehen. Mhm. Oder wenn es darum geht, Patienten zu vielen anderen Ärzten zu überweisen. Mhm. Er haftet ja. Und das ist ein zweiter Fehler in der ganzen Gesundheitsreform, dass man den Arzt letztendlich verantwortlich macht. Ich will jetzt nicht persönlich werden, aber ich habe ein Budget von 1200 Patienten in 3 Monaten. Pro Patient bin ich fest fixiert auf 19,11 Euro. Damit soll ich eine Praxis führen. Jetzt kommt die Gesundheitsreform, sagt, du hast aber jetzt Monate Wartezeit. Warum diskutieren wir jetzt hier nicht? Ich kann ja gar nicht mehr nehmen. Ich soll aber mehr nehmen, das ist der Wunsch von Herrn Spahn. Ich soll meine Patientenzahl oder meine Sprechstundenumfang jetzt, so die neue Regelung, die er da plant, um 4 Stunden pro Woche erweitern. Aber ein finanzieller Ausgleich ist nicht vorgesehen. Das ist der Abschlusssatz dieser Novelle. Und da darf er sich nicht wundern, dass ich ihn angreife, was ich im Moment tue. Und dann darf er sich nicht wundern, dass die Ärzte die Gesundheitsreform in ihrer jetzigen Form ablehnen. Kein niedergelassener Arzt wird je die Gesundheitspolitik in ihrer jetzigen Form befürworten können.
Wie ist denn, weil ich vorher auch gesagt habe, die Frage ist natürlich, weil die Politik das auch steuern kann, wie stark sind jetzt zum Beispiel Krankenkassen, wie weit sind die Verbände einflussreich? Man sagt immer in der Gesundheitsbranche, da gibt es auch eine starke Lobby. Also die Frage ist natürlich, was sind zum einen die Interessen jetzt der Krankenkassen? Ist das wirklich das Interesse, dass die Beiträge immer erhöhen aus irgendwo wirtschaftlichen Überlegungen? Andererseits natürlich der Faktor, dass wir vielleicht dann sogar auch Leute verlieren, die dann sagen, das können wir uns nicht mehr leisten oder irgendwie ja auch sowieso dann in sozial irgendwo, also Unterstützung bekommen, in eine Situation kommen, die dann staatlicher Sicht nicht wünschenswert ist. Also ist das, wie stellen sich oder auch jetzt der Gesundheitspolitik vielleicht gegenüber die Kassen eigentlich? Wie weit sind die an der Stelle in der Lage, auch global, ja, einfach ein Player zu sein, auch hier mitzuwirken, mitzugestalten, oder sind die alle nur horchen, was die Politik sagt? Ich glaube, dem ist nicht so. Wie weit ist natürlich auch zum Beispiel der Faktor, Sie haben die Arzneien genannt, die im Ausland teuer sind, die ganze Branche, die jetzt irgendwo Arzneipillen und Zeug herstellt, die aber auch ja, viel Geld verdienen. Ich glaube, dass die Pharmaindustrie geht ziemlich gut und wird immer ständig was Neues auf den Markt geschmissen. Die sind wahrscheinlich ein sehr, sehr starker Faktor, der damit reinspielt. Die ganzen Player, die da mitspielen, wie weit sind genau die Interessenslage, vor allem sagen wir auch bei den Krankenkassen, eben wie weit kann die Politik überhaupt mit dieser Klientel oder mit diesen Partnern oder wie soll man es auch immer nennen, umgehen? Hat man überhaupt die Chance oder sind da so viele differente Interessen, die sich gar nicht dann irgendwie zu einer vernünftigen Gesundheitspolitik eigentlich dann hinführen lassen?
Es ist richtig, wir haben viel zu viele Interessenten. Fangen wir an mit den Kliniken, die ja immer mehr in private Hände gehen. Auch hier in Ulm haben wir bereits Kliniken, die irgendwelchen Konsortien gehören. Stichwort Herr Lauterbach mit der Rhön-Klinik, unsere Hereha-Kliniken. Viele Kliniken, auch manche Universitätskliniken, sind bereits in privater Hand. Diese Leute wollen mit ihrem Geld Geld verdienen. Das ist ein reines Geschäft wie die Autoindustrie oder die anderen Hersteller, wie eine Firma. So sind sie auch aufgebaut. Das heißt, sie wollen am Jahresende einen Gewinn haben. Und wenn Sie jetzt vergleichen, die heutige Presse, Neu-Ulm, das Krankenhaus, mit über 10 Millionen Euro Schulden. Das wäre in einem Privatunternehmen nicht passiert. Da hätte man gespart oder hätte zumindest auf Kosten des Patienten reduziert. Das ist die andere Seite. Es sind zu viele Interessenten, haben Sie völlig recht. Einmal, wie gesagt, die Kliniken, die verdienen müssen. Die Ärzte haben ein Problem, es sind immer einzelne Ärzte, sind auch im Verband zusammengeschlossen. Aber es ist sehr mühsam für den Hausarzt, in ein bisschen Zeit, was ihm noch bleibt, politisch zu kämpfen oder gar aktiv zu sein. Das kann ja nicht. Und die Hausärzte sind mit den Fachärzten, den niedergelassenen Fachärzten mit Sicherheit zurzeit die großen Verlierer. Wir wollen ja jetzt hier keine Werbung für oder gegen etwas machen. Aber die Gewinner sind Kliniken, sofern sie in privater Hand sind. Die Gewinner sind die pharmazeutischen Firmen, die in Deutschland Riesengewinne machen, die ihre eigene Lobby haben, in denen aber auch wiederum die Politiker sitzen. Also es wird gar nicht hier frei entschieden, wie das eigentlich von einem Politiker erwarte. Das sind jede Menge von Verbänden, die ihrerseits das Beste für ihre Seite rausholen wollen. Das Wort ist sozial. Das sage ich jetzt mal ganz klar, das Wort sozial ist vielen fremd.
Also an der Stelle viele, die alle irgendwo, würde ich mal sagen, nur noch betriebswirtschaftlich oder kapitalistisch, müsste man vielleicht was sagen, denken, make money, gewinnorientiert denken, betriebswirtschaftlich. Können wir jetzt natürlich auch fragen, haben wir zu viele Betriebswirtschaftler? Leute, ich höre so viele, machen Betriebswirtschaft. Zu viele Controller, zu viele Leute, die nur eben gewinnorientiert denken. Also ist das überhaupt ein Problem in unserer Gesellschaft, was dann eben sich genau eben auch in dieser Branche, die Branche, die aber wiederum uns ganz persönlich alle irgendwo betrifft, dann irgendwo auswirkt? Oder ist das, ja, ist das so? Oder?
Es ist sicher so, dass wir in unserem Land im Vergleich, wenn ich jetzt mal Amerika nehme, ja, was mir sehr vertraut ist durch eigene Arbeit, wenn ich die Schweiz nehme, aber auch nur Italien, wir haben viel zu viele Leute in der Verwaltung. Mhm. Ich will jetzt bitte nicht den einzelnen Beamten hier angreifen, das wäre falsch und würde ihm auch gar nicht recht tun, aber wir haben viel zu viele Menschen, die nur Verwaltungsarbeit machen, die nur ein Controlling, wie Sie das sehr schön eben gesagt haben, machen, auch in den Kliniken. Früher war der Arzt der Chef der Klinik. Heute, auch hier unsere Kliniken in Ulm, ist es ein Manager, der darauf achtet, dass jede Spritze abkriegt, dass nur die preisgünstige genommen wird. Der Arzt hat ja gar keine Freiheit mehr. Man kriegt vorgeschrieben, welche Operation und wie viel ich machen soll. Manche Krankenhäuser sind so vom Gesetzgeber budgetiert, also Gesetzgeber meine ich jetzt in dem Fall über die Krankenkassen dann, über die Gesundheitsgesetze, die für die Krankenkassen gelten, budgetiert, dass er nur Hüften machen muss. Ich kenne Kliniken, die vor Weihnachten in Schwierigkeiten kamen, weil sie nicht genügend Hüftoperationen mehr hatten. Ja. Also echt werben mussten.
Ja.
Und so manche Operation dann auch sicher zu Unrecht gemacht wird. Wir haben in Deutschland die höchste Anzahl von Operationen. Auch deswegen, weil die ärztlichen Honorare für Operationen höher sind, weit höher sind als für die konservative Therapie.
Und unterm Strich kommt raus, die Kosten fürs Gesundheitswesen werden dadurch, weil auch Unsinniges gemacht hat, wird...
Die explodieren.
Explodieren, genau. Ja.
Und es ist keiner bereit, hier wirklich mal reinzugehen. Das ist jetzt Schluss. Ja. Dieses Profil hat leider keiner unserer Politiker.
Ja, ich denke... Schwierige Materie. Wir haben schon wieder 20 Minuten bald gesprochen, Herr Dr. Roth. Ich denke, wir spielen noch mal Musik und ich habe hier was gefunden, was vielleicht thematisch ganz gut passt. Herzschlag heißt der Titel. Hier ist Schiller. Radio Free FM, zurück bei der Plattform. Ja, im dritten Teil sozusagen. Wir haben jetzt über die Problematik, die mit zum Thema Altersarmut wesentlich führt, nach Ansicht meines Studiogastes von Herrn Dr. Roth, über das Thema Problematik, Gesundheitswesen, Kosten im Gesundheitswesen, schwierige Sachlage haben wir gerade erkannt, gesprochen, Herr Dr. Roth. Wenn ich das so höre, was wir gerade analysiert haben, wir haben auch gerade gesagt, naja, überall sitzen Betriebswirtschaftler, überall sitzen Manager. Gibt es denn irgendwo auch ein Fünkchen Hoffnung oder irgendwo einen Lösungsansatz, wenn Sie jetzt an der Stelle der Politik einen Vorschlag machen würden, dem Gesundheitsminister oder der Politik, ich meine, Sie sind ja selber auch in der Politik, zumindest hier in Ulm lokal aktiv, was kann man denn tun, was ist die Abhilfe, was sind die Möglichkeiten, das in eine vernünftige Schiene wieder zu bringen und damit letztendlich auch Leuten nachher letztendlich mehr Geld zu belassen, dass sie aus der Altersarmut wieder rauskommt. Gibt es überhaupt eine Chance oder ist das hoffnungslos, weil letztendlich so viele Player auf dem Gebiete da sind, die alle gegeneinander und letztendlich im Sinne nur von Make Money agieren? Was kann man tun? Was kann vielleicht auch der Einzelne tun? Gibt es für den einzelnen Hörer eine Chance? Wahrscheinlich schwierig. Was kann man tun?
Ja, es gibt kein Patentrezept, das ist sicher. Und man muss sich überlegen, wer die Verantwortung dafür trägt. Interessanterweise sind es ja eigentlich die Politiker, die uns in jedem Wahlkampf erzählen, wie toll sie ihre Politik selbst empfinden, wie toll sie die Politik verkaufen können. Ich bin der anderer Meinung. Gerade diejenigen, die die Verantwortung, die politische Verantwortung im Moment tragen, egal ob es Umwelt ist, großes Problem, Wohnungsproblem, all diese Leute müssten sich mal zusammensetzen, von ihren Profilneurosen runterkommen, miteinander sprechen, intern am besten, ohne Presse. Das ist auch oft schädlich, weil man dann meint, man müsse sich jetzt hier mit aller Gewalt profilieren.
Will keine Azulierer zum Beispiel dastehen.
Genau. Ja. Es soll sich aber bitte jetzt nicht gegen den Rundfunk richten, aber es ist in der Tat so, dass es nötig wäre, wie auf anderen Gebieten das ja auch gelungen ist, dass man sich effektiv zusammensetzt und einfach mal Halt macht. Und dem Halt vor allem und dem Denken Halt macht, dass alles gewinnträchtig sein muss. Wir haben viel zu wenig Menschen im Sozialbereich. Und diejenigen, die im Sozialbereich tätig sind, werden nicht anerkannt, werden bekämpft, werden ausgegrenzt zum Teil. Das ist falsch. Man müsste von der politischen Seite eben mal ganz klar sich wieder bekennen zu dem, warum man überhaupt in der Politik ist. Und Punkt für Punkt analysieren. Das sind die Kosten für die Medikamente. Das sind die Fragen des Vorsorgetests. Das sind die Fragen, muss eine Krankenkasse jeder von den Oberen in einer Kasse mit einem Dienstwagen ausgestattet sein. Muss dieser Dienstwagen, wenn ich mal ganz banal sehe, auch immer eine Klimaanlage haben? Ich aber dafür eine Entspiegelung für ein Kind, für ein Schulkind, eine Entspiegelung für die Brille mehr kriege. Das sind, man das vielleicht nicht einem anderen vergleichen, aber es sind so Kleinigkeiten, an die ich denke, die ich sehe. Und mich frage, ist dieser Egoismus, den wir inzwischen hier in unserem Land haben, gerade in der Politik, gerade auch in der im öffentlichen Dienst, haben Menschen, die sichere Jobs haben, sichere berufliche Zukunft haben, dass die entscheiden, was im Sozialbereich geschehen darf, was nicht geschehen darf. Und ich glaube, da ist der Schlüssel, dass wir viel zu wenig an die Menschen denken, die im Sozialbereich eben im Moment hängen bleiben. Und man gar kein Verständnis für die aufbringt.
Und vor allem, wenn man jetzt natürlich hört, überall wird alles teurer, aber andererseits, die Leute im Sozialbereich werden ja auch miserabel bezahlt. Pflege, man hat es ja immer, auch bei der Bundestagswahl war das ja ein großes Thema. Bezahlung ist mies und die Leute wollen und können an der Stelle nicht. Also zu wenig Pflegekräfte, das heißt, an der Stelle wird ja, ist ja eigentlich das System marode hoch drei. Ist ja nicht so, dass da...
Nein, man kann sich schämen, dass eine Angestellte bei einer Krankenkasse, die weder Nachtdienst noch Sonntagsdienst hat, die 6 Wochen geregelten Urlaub hat, ich gönne ihr das, aber deutlich mehr verdient als eben eine Schwester auf einer Krebsstation, die Tag und Nacht im Einsatz ist, kaum Wochenenden hat, die immer einspringt, die Überstunden sammelt und gar nicht bezahlt bekommen kann. Das sind eben Differenzen. Aber ich kann natürlich nicht verlangen, dass derjenige, der jetzt in der Krankenkasse sitzt und so entscheidet, dass der in der Politik sitzt, aber selbst nicht an einem Krankenbett gestanden hat, nächtelang, dass diese Menschen natürlich einfach auch nicht die Sensibilität haben für diese Berufsgruppen. Das ist das, was ich kritisiere. Ich sage, ein Minister muss selber möglichst Arzt sein, er muss selber mitten unten gestanden haben am Krankenbett, am OP-Tisch. Dann kann er entscheiden. Aber ein Betriebswirtschaftler, nichts gegen die Leute, ein Jurist oder manchmal sogar bei Krankenkassenchefs noch nicht mal eine Ausbildung, dann kann ich nur sagen, diese Leute können einfach nicht in dem Bereich richtig entscheiden, gerecht entscheiden. Und so kommt es auch dann dazu, dass Pflegepersonal, Aushilfspersonal auf einer Station schlechter bezahlt ist als irgendeine Kassiererin an der Kasse von irgendeinem Supermarkt. Und das geht nicht.
Also ja, alles, wo wir reingreifen, gerade so verfahren oder so schwierig. Meine Frage war eben ja, Sie sagten ja, meine Frage war, gibt es irgendwie überhaupt ein Fünkchen Hoffnung? Das ist alles total verfahren. Sie sagten, die Leute müssten alle mal miteinander, müssten mal auch aus, vielleicht unter Ausschluss von Erwartungsdruck und Ausschluss von Medien allen sich mal sündig unterhalten. Und die müssten aber alle auch ein Gemeinwohlinteresse entwickeln. Nicht nur ein Individual oder auf sich, wir wollen und wir müssen und wir wollen Gewinn machen, sondern die müssten ein Gemeinwohlinteresse irgendwo entwickeln. Und ist diese Mentalität überhaupt, ja, ist das heute überhaupt noch zu bekommen oder ist das total raus? Ist das in der heutigen Generation vielleicht an Managern irgendwo total auch verloren gegangen? Also die Frage wieder, gibt es eine Chance überhaupt oder beschreiben wir in 4, 5 Jahren das Gleiche in noch dramatischeren Zügen vielleicht oder gibt es eine Chance, dass wir, wenn wir hier in 5 Jahren wieder zusammensitzen, dass man sagt, es hat sich ein bisschen was bewegt, irgendwer hat was auf die Beine bekommen und wenn es nur vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Ja, ich bin natürlich optimistisch, weil ich weiß, dass viele Menschen privat sich engagieren, sei es in der Armenklinik, sei es in der Vesperkirche. Aber solange diese Menschen keine Unterstützung kriegen von denjenigen, die halt Entscheidungsträger sind, keinerlei Hilfestellung kriegen, solange wird es nicht gehen. Aber es ist auch richtig, unsere Zeit, unsere Generation ist weit abgewichen von dem, was wir als Nachkriegsmenschen, Nachkriegskinder mal aufgebaut haben und gesehen haben. Wer weiß denn heute noch, was Hunger ist, als Beispiel? Auch von unserer Jugend. Ohne dass ich jetzt hier das, die Jugend im Einzelnen kritisieren will. Aber wer hat da noch Verständnis dafür? Kann ich von dem dann auch Verständnis haben, was er für einen kranken Menschen tun muss? Früher war der Kranke in der Familie, wurde dort betreut. War natürlich kostengünstig. Er war in guten Händen. Heute wird er dann in eine Klinik gegeben und nach Budgets abgerechnet. Er ist keine Persönlichkeit.
Er ist ein Abrechnungsobjekt, Kostenträger sozusagen.
Und man schaut dann die Krankheit mal dem Index, mal der Erkrankung, mal der Krankheitsziffer. Und das ist dann die Rechnung.
Da muss man nur schauen. Eine anonymisierte, entmenschlichte, möchte ich fast sagen, Betrachtungsweise, die rein betriebswirtschaftlich orientiert ist und nachher der einzelne Mensch gar nicht mehr im Vordergrund steht. Also eine falsche Mentalität, die irgendwo auch.
Es ist eine falsche Mentalität, ohne uns durch die Zeit, durch die Gestaltung der Zeit, durch die Welt von heute, auch durch die Politik natürlich, eine Mentalität, die leider verloren ging. Ja. Denken Sie früher, die Ordensschwestern, die hatten eine Klinik in der Hand. Da war für den Männchen noch alles da. Das gibt es nicht mehr, dass eine Ordensschwester am Krankenbett ist. Das geht heute nur nach Stunden und bezahlten Stunden und Mindestlohn. Und die menschliche Qualität, die Qualifikation, Mensch zu sein, möchte ich mal ganz philosophisch sagen, ist leider in vielen Bereichen heute verloren gegangen. Und ob wir das ändern können, ich glaube es nicht mehr. Also für mich kaum noch.
Ich würde gerne mal noch einen kleinen Sprung zurück nach Ulm machen. Wir sind ja auch ein lokales Radio. Und mich würde mal interessieren, wie ist in Bezug auf, wir haben Altersarmut ja auch als Thema adressiert, wie ist denn in Ulm eigentlich die Lage? Sind wir in Ulm besonders auch von dieser Situation betroffen? Was ist Ihnen da so bekannt oder was wissen Sie? Oder wie sind wir in Ulm gestellt? Oder ist das in Ulm, sind wir immer noch mit Industrie und allem drum und dran relativ gut gestellt? Sind wir keine besonders ausgeprägte Altersarmut und besonders Probleme in diesem sozialen Umfeld haben? Oder wie sieht es in Ulm eigentlich aus? Was kriegen Sie mit sowas? Was,
ja, von unseren Ausschüssen im Rathaus werden natürlich diese Zahlen genannt, werden durchdiskutiert. Es gibt da sehr viele Fehler, wie in allen Statistiken. Beispiel jetzt gerade wieder im Ausschuss. Wie viele Menschen sind in Ulm von der Altersarmut betroffen? Wir wissen es gar nicht genau. Menschen schämen sich, zum Sozialamt zu gehen und um Wohngeld zu bitten oder um Gutscheine für Essenausgaben zu bitten. Aber wenn Sie so Zahlen wollen, wenn Sie nicht auf Zahlen zurückgreifen, nur auf den Menschen, gehen Sie mal in die Vesperkirche. Das rate ich auch jedem der Hörer. Und sprechen Sie dort mit den Menschen. Dann haben Sie etwas, was ungeschönt ist, unpolitisch ist, was ehrlich ist. Und fragen Sie die Menschen dort, warum kommen Sie in die Vesperkirche? Was führt Sie hier? Oder gehen Sie mal nachts durch Ulm. Ja. Ich mache das gerne um Mitternacht. Und dann fragen Sie auf der Rathaustreppe ein Ehepaar, warum sind Sie hier? Wohnungslos. Lange in Ulm gelebt, ist die Miete, konnte nicht mehr bezahlt werden, obdachlos. Und das ist etwas, was wir nicht nur in Ulm haben, auch woanders haben. Aber ich weiß, dass wir in Ulm besonders engagiert, ich möchte auch hier mal den Gemeinderat, die Verwaltung loben, wir sind sehr engagiert, diese Leute unterzubringen, aber es gelingt nicht in allen Fällen. Das Dunkelfeld, die Dunkelziffer ist im Sozialbereich enorm hoch. Weil viele Menschen sich schämen, zu zeigen, dass sie irgendwo am Ende sind.
Das heißt, es gibt auch keine objektivierten Zahlen, aber es gibt zumindest einen Eindruck, und den bildet man sich immer einfach auf die Straße guckt. Ich meine, auch wenn man jetzt mal durch die Hirschstraße geht oder abends mal irgendwo durchläuft, sieht man den einen oder anderen, der dann eben wohnungslos ist und dann auch an der Bushaltestelle liegt oder sein Quartier mitten in der Hirschstraße irgendwo aufschlägt. Und
mit die Mülleimer leer räumt.
Ja, oder sowas
sieht man auch. Flaschen das sammelt.
Also insofern scheint es schon, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Zahl ist, die zählbar oder messbar größer geworden ist gegenüber vor 20, 30 Jahren. Ich kann es nicht genau sagen, aber zumindest mal hat man das Gefühl, dass irgendwo schon sehr viele Leute irgendwo, gerade wie Sie sagen, auch die Flaschen dann aus dem Mülleimer rausziehen und dann irgendwo da einlösen beim nächsten Supergetränke im Supermarkt, um dann noch ein paar Euro irgendwo vielleicht zu bekommen.
Ich weiß nicht, ob die Zahlen größer geworden sind. Ich persönlich, aus meiner Erfahrung, auch im den Erfahrungen meiner eigenen Praxis. Ja. Die Zahl derjenigen, die sich keine Kasse mehr leisten können, die Zahl derjenigen, die sich die Medikamentenzuzahlung nicht mehr leisten können, hat ganz deutlich zugenommen. aber es wird von all den öffentlichen Statistiken die Wahrheit nicht gezeigt. Aber was ist denn eine Statistik? Was zeigt uns eine Statistik? Im Grunde genommen gar nichts.
Kommt immer darauf an, welche Input-Vektoren reinkommen oder wie der Input-Vektor aussieht, um dann einen bestimmten Output, also das ist mathematisch formuliert, glaube ich, aber was dann eben rauskommt, das hängt davon ab, was man reingibt. Und wenn man ein gezieltes Ergebnis, nein, wenn man das Ergebnis in eine Richtung natürlich haben will, dann gibt man halt das ein, was einem vielleicht eher genehm ist, als das...
Ist so üblich. Gerade in der Politik wird mit solchen Zahlen in der Politik gespielt. Allein haben wir ja vorhin gehabt, die Inflationsrate oder die ganzen Skandale, was so passiert im Moment, das zeigt doch, dass an irgendeiner Stelle der Bürger nicht die Wahrheit erfährt.
Und wobei ist natürlich die Frage, ob das zumindest, was das angeht mit Politik oder auch mit Wahrheit, ganzer Wahrheit, ob das jemals irgendwie anders sein wird, das wird immer schwierig sein, aber zumindest auch wenn es nicht hundertprozentig belegt ist, das Gefühl, und Sie sagen ja auch selber, Sie beobachten es in Ihrer Praxis, belegt, dass eindeutig an der Stelle das Problem zugenommen hat und zunimmt.
Das ist ohne jeden Zweifel der Fall.
Ja, wir haben noch circa 1,5 Minuten. In Kürze, möchten Sie noch irgendwie, was Ihnen wichtig ist, in der 1 Minute irgendwie noch loswerden, sagen?
Ja, ich appelliere einfach an unsere Politiker, nicht nur an ihre Profilneurose zu denken, gerade jetzt, wo auch Wahlkampf ist, sondern ich sage auch nicht einfach das Pfötchen heben, sondern auch durchaus mal zuzuschlagen, auch wenn man dabei auf die Finger bekommt. Mhm. Es wäre jetzt, gerade jetzt nötig, wo ja neue politische Richtungen am Horizont sich entwickeln, auch extreme politische Richtungen sich entwickeln. Jetzt wäre es wichtig, mal sich hinzustellen, einfach mal Halt zu sagen. Viele Dinge, nicht nur, was wir heute diskutiert haben, Soziales, Gesundheit und so weiter, viele Dinge könnte man mit ein bisschen guten Willen und wirklich sich hinstellen, die Hand heben.
Also jedenfalls vielleicht bei der Wahlentscheidung, jetzt mal Richtung Gemeinderat und Europawahl zu schauen, wer hat im Namen das Soziale und dann vielleicht, oder beziehungsweise im Themenblock natürlich das Soziale und vielleicht danach auch ein bisschen sich auszurichten, nicht nur nach anderen Einflussfaktoren, die vielleicht so momentan so die Stimmungslage irgendwo einstören. Herr Dr. Roth, ich sehe, wir haben schon 16:59 und 31 Minuten. Das heißt, die Plattform ist dann für heute auch schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute wieder bei uns gewesen sind. Wir haben eine spannende Stunde wieder hinter uns. Mein Name ist Michael Trost. Ich sage mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann.
Ja, und ich war der Dr. Roth, Stadtrat von Ulm, Stadtrat für Soziales.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.